willkommen bei unserem Kunstgeschichten-ABC.
Sophie, wusstest du, dass eines der ältesten Museen das Schloss Ambras in Innsbruck ist und dass es dort noch immer eine Kunst- und Wunderkammer gibt, und zwar die von Ferdinand II., die als einzige am ursprünglichen Ort erhaltene Kunstkammer der Renaissance zu verstehen ist?
Ja, aber wusstest du, liebe Sophie, dass der Louvre in Paris dafür das größte Museum der Welt ist? Es umfasst ca. 19 Hektar Ausstellungsfläche.
Aber wusstest du, dass das wohl kleinste Museum der Welt, die Kunsthalle Marcel Duchamp, in der Schweiz ist?
Wir sind Sophie und Sophie und in unserer ersten Folge geht es um M. M wie Museum.
Sophie, warum gehst du ins Museum?
Warum gehe ich ins Museum? Ich finde schon den Spannungsbogen, der gespannt wird, angefangen beim Entschluss ins Museum zu gehen und dann letztendlich im Museum zu landen, sehr interessant. Man taucht so ein bisschen ein in einen Mikrokosmos, in dem man das Museum betritt. Man geht vielleicht aufs Klo, zur Garderobe. Dann holt man sich das Ticket, dann möchte man zum Ticketabriss, ist schon vorfreudig und dann wird man manchmal etwas ungestüm zurückgewiesen, weil man noch immer den Rucksack auf dem Rücken trägt. Ja, Rucksäcke sind noch immer nicht erlaubt.
Rücken schon.
Rücken sind erlaubt. Auch schöne Rücken können entzücken.
Bilderrücken auch, übrigens.
Wunderbar, vielleicht eine eigene Folge.
Zu B wie Bilderrücken oder R? Die Rücken. Von Bildern. Entschuldigung.
Jedenfalls geht man dann mit seinem Rucksack zurück zur Garderobe, gibt ihn ab und dann darf man endlich hinein. Meistens ist es so, dass die Museen architektonisch schon im Stiegenhaus locken und einlullen, bis man dann endlich in der Ausstellungshalle ist, in den Heiligen Hallen. Was ich toll finde, ist, dass Museumsbesucherinnen sehr, sehr individuell sind, wie alle Menschen auf dieser Welt. Und jeder andere Reize dort erhält im Museum und andere Beweggründe hat, ins Museum zu gehen. Viele wollen wegen Wissen und neuen Informationen ins Museum gehen. Manche wollen nur wegen dem Genuss hin. Bei manchen ist es eine Mischung aus beiden. Ich bin ein absoluter Genussmensch. Tatsächlich möchte ich dem Alltag entfliehen, wenn ich eine Ausstellung betrete. Wir sprechen von Kunstmuseen, deswegen ich spreche hier von einem Kunstmuseum. Ich gehe hinein und schaue mich meistens um und dann schaue ich mir manche Werke genauer an, bleib hängen oder gehe einfach dran vorbei, weil es mich irgendwie gar nicht anspricht, und lasse es auf mich wirken und schaue auch oft, was es mit mir macht. Oder auch nicht mit mir macht. Generell finde ich es einfach spannend zu sehen, wie kreative Auseinandersetzung mit bestimmten Themen aussehen kann. Manchmal ist es aber auch nur der Pinselstrich, der mich irgendwie fasziniert, wenn wir jetzt bei Malerei zum Beispiel bleiben. Aber es geht mir vor allem um Genuss. Und jetzt gebe ich es öffentlich zu, ich bin kein Wandtextmensch. Ich lese selten bis gar nicht Wandtexte. Das macht mich nervös. Ich bewundere alle, die in diesem Eingangsbereich diesen ewig langen Einleitungstext der Ausstellung lesen. Ich schaffe es nicht. Wenn ich Kontext brauche, nehme ich ihn mir, aber oft möchte ich ihn gar nicht. Muss dazu aber auch sagen, ich habe Kunstgeschichte studiert, also ich gehe auf jeden Fall schon mal mit einem anderen Grundding hinein in eine Ausstellung.
Hast du das Gefühl, du verpasst was, wenn du den Text nicht liest?
Nein.
Okay, das frage ich wahrscheinlich deswegen, weil ich dann das Gefühl habe, dass ich was verpasse, wenn ich ihn nicht lese.
Sophie, bist du ein Wandtextmensch? Und warum gehst du ins Museum?
Also ich bin teilweise ein Wandtextmensch. Ich gehe ins Museum, und wenn ich gerne ins Museum gehe, dann ist es meistens die Neugier, die mich treibt. Und auch der Wunsch, inspiriert zu werden, also irgendwie neue Impulse zu bekommen. Und natürlich möchte ich etwas für meine Allgemeinbildung tun.
Boring. Super boring Nerd.
Das ist aber wirklich so. Mir gefällt es, wenn ich irgendwie was Neues lerne. Vor allem Dinge, die auch mit dem Alltag zusammenhängen. Also wenn es Assoziationen gibt, die im Museum hergestellt werden, eben auf bestimmten Wandtexten oder auch Bildtexten oder Objekttexten im Allgemeinen, die Luise Reitstetter, Kulturwissenschaftlerin auf der Uni Wien, die hat ein Projekt gestartet oder verantwortet, das heißt Recht auf Museum, und die hat den Satz, den ich sehr gut nachvollziehen kann, gesagt, und zwar das narrative Geflecht herzustellen. Und das bedeutet für mich, dass Erzählungen, Geschichten, wenn sie gut vermittelt werden, aus dem Mikrokosmos Museum hinausgehen und Assoziationen zu entweder anderen Museen oder auch zu der Alltagswelt der Menschen und der Umwelt herstellen.
Dass man also quasi aus dem Museum geht und das, was man dort aufgeschnappt hat, mit raustragen kann.
Ja, also es geht auch immer um Erlebniswerte, die ich mir gern schaffen möchte und auch mitnehmen möchte aus dem Museum. Ja, und manchmal gehe ich gar nicht gerne ins Museum, weil es mir dann auch einfach zu viele Reize sind oder wenn ich gerade keine Inspiration oder Impulse brauche oder merke einfach, jetzt wären das zu viele Eindrücke oder jetzt, ja, ist mir einfach nach etwas anderem, dann kann es auch passieren, dass ich jetzt einmal auf einen Museumsbesuch verzichte. Auch als Kunsthistorikerin.
Darf auch mal sein.
Ja, damit ich mich jetzt da nicht weiter ins Fettnäpfchen red, zurück zu meinem Lieblingsthema. Wissen.
Dann wollen wir mal weiter zu den langweiligen Fakten. Hau raus. Also, ich hau raus. Museum. Museum. Woher kommt denn eigentlich der Begriff? Der kommt eigentlich aus dem Altgriechischen. Museion. Und das war ursprünglich ein Ort im antiken Griechenland, an dem die Schutzgöttinnen der Künste, die Musen, verehrt wurden. Die Musen waren diejenigen, die den Kunstschaffenden quasi die Inspiration zum Kunstschaffen gegeben haben. Der Weg zu der Institution Museum, also das Museum, so wie wir es heute kennen, war aber ziemlich brader. So wie wir es heute kennen, der direkte Vorläufer davon war die repräsentative, protzige Sammlung vom europäischen Herrscher, circa ab der Renaissance, die dann quasi im 18. Jahrhundert zur ersten Gemäldegalerie, zum ersten Kunstmuseum, als purer Ausdruck von Machtdemonstration und Prestige war. Jetzt war der Satz so lang, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich den Satz
beenden soll. Ja, darf ich was ergänzen?
Ja.
Aber auch, um die Welt im Kleinen zu besitzen. Also man wollte sich ja die Welt auch und das Wissen über die Welt.
Alles wollte man.
Man wollte eigentlich alles.
Ja.
Die Weltherrschaft.
Die Leute damals, ein Wahnsinn. Genau.
Damals.
Aber damals, wie heute. Yeah. Ja, das soll aber, glaube ich, eher Inhalt einer eigenen Folge dann werden. Da
Sammlungen.
Kann man viel, ja, da kann man viel drüber quatschen. Jedenfalls jetzt im Zeitraffer. Dann Revolution und Neuordnung der Gesellschaft. Wir sind jetzt beim Ende des 18. Jahrhunderts und im frühen 19. Jahrhundert. Was passiert da? Nach der Revolution, Privatsammlungen werden enteignet und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Kunst ist endlich Nationalgut. Es heißt Museum für alle, mehr oder weniger.
Natürlich.
Natürlich. Mit dem Erstarken des Bürgertums im 19. Jahrhundert dann entstehen die städtischen Kunstsammlungen in ganz Europa. Und die sprießen wirklich wie die Schwammerl aus dem feuchten Waldboden. So, Anstieg des Bildungsniveaus bedeutet auch Shift des Leitmotivs des Museums. Es geht jetzt nicht mehr darum zu zeigen, wie toll man ist und wie viel Macht man hat. Nein, es geht um die Heranbildung der Bürgerinnen und Bürger in Sachen Kunstbetrachtung und Ausübung. Das heißt, die Museumspädagogik kommt endlich ins Spiel. Im 20. Jahrhundert kommen dann überhaupt neue Ausstellungskonzepte. Stichwort White Cube, neuer Ausstellungsraum, weg von der historischen Ausstellungsarchitektur hin zu einem weißen Raum, der Platz gibt für moderne Kunst. Und im 21. Jahrhundert, heute also, geht es ja eigentlich auch um die Frage, braucht man den Raum überhaupt noch? Und warum wechselt man nicht eigentlich total ins Digitale?
Analog spürt man mehr.
Sagst du.
Es gibt, ich glaube, das sagt Ö-Ticket.
Ja?
Ich glaube, das ist das Slogan von Ö-Ticket. Live spürt man mehr, nicht analog spürt man mehr. Live spürt man mehr.
Das war jetzt unsere Produktplatzierung.
Oh, Kors. Entschuldigung. Also das passt voll. Also würdest du sagen, der Ursprung eines Museums ist eine Sammlung?
Ja. Total. Korrekt. Die Antwort ist richtig.
Also der Ursprung eines Museums ist eine Sammlung. Zu sammeln bedeutet, jetzt ganz einfach gesagt, Wissen über die Dinge und die Welt zu erwerben und einen bleibenden Wert zu erschaffen. Da geht es häufig darum, tatsächlich haptische Dinge und eben Gegenstände zu sammeln und sich dadurch ein Wissen über die Welt eben anzueignen. Das ist im Gegensatz einfach zum Anhäufen oder Horten von Dingen, wo eben nicht strategisch vorgegangen wird wie beim Sammeln, sondern wo sich die Dinge sammeln.
Und quasi, wenn sich Chaos anhäuft in meiner Wohnung, sammle ich nicht.
Wenn es sich anhäuft und du keine Strategie dahinter hast, ja.
Okay.
Bist du jetzt enttäuscht?
Ich wollte es nur klären.
Es ist auch beim Museum so, dass genau geprüft wird vorher, ob ein Objekt in die sogenannte Sammlung des Museums passt und ob sich vielleicht schon etwas auf diese Art und Weise im Museum befindet. Denn im Voraus etwas abzulehnen ist halt immer leichter, als es im Nachhinein aus der Sammlung wieder auszusortieren. Es ist, könnte man sagen, in Österreich so, dass bei Bundesmuseen die Sammlung in den Besitz des Bundes übergeht, bei Landesmuseen in den Besitz des Landes und bei den Stadtmuseen in den Besitz der Stadt etc. Also das alles hängt mit dem Verwaltungsaufwand, also mit einem großen Verwaltungsaufwand und manchmal sogar mit dem Denkmalschutz zusammen, dass es einfach wichtig ist, welche Objekte man strategisch in seine Sammlung integriert. Und das vorab. Und viele Museen haben ihre Sammlungen auch jetzt online gestellt, damit man eine Übersicht bekommt, was schon vorhanden ist. Und wir könnten eigentlich ein paar Sammlungen oder ein paar Online-Sammlungen auch in den Shownotes verlinken.
Mhm. So. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie ein Kunstwerk überhaupt ins Museum kommt. Sophie.
Schenkung oder Dauerleihgabe zum Beispiel. Die Schenkung ist wohl die beliebteste Art, eine Sammlung zu vergrößern, weil sie, naja, wenig kostet. Aber auch das Geschenk muss erstmal eine Kommission prüfen, wie wir auch vorher schon gehört haben, denn nicht jedes Werk passt auch in die Sammlung des Museums.
Ein Beispiel für eine Schenkung wäre zum Beispiel im Jahr 1822, besser gesagt eine Stiftung, von Anton Franz de Paula Graf Lambeck-Sprinzenstein, der klingende Name, der seine umfassende Gemäldesammlung der Akademie der Bildenden Künste in Wien geschenkt hat. Ihr kennt vielleicht dort die Gemäldegalerie, die ja öffentlich zugänglich ist. Und das war auch damals schon seine Bedingung. Er schenkt seine Sammlung nur der Akademie, wenn sie für jedermann und jede Frau zugänglich ist. Ein Beispiel für eine Dauerleihgabe wäre hingegen in der Albertina die sogenannte Sammlung Batlina, auch bekannt unter dem Namen Monet bis Picasso.
Sophie, wie kommt ein Kunstwerk noch ins Museum?
Kauf. Neben der Schenkung kann ein Museum natürlich auch etwas kaufen. Vom Künstler oder von der Künstlerin selbst, beziehungsweise von den Eigentümerinnen und Eigentümern eines Kunstwerks. Das wird dann beraten, besprochen. Schlussendlich muss dann aber sogar eine Kommission im Museum zusammenkommen, um über diesen Kauf zu diskutieren und den überhaupt zu bewilligen. Wie geht's weiter?
Nachlass oder Erbschaft? Oft vererben Künstlerinnen und Künstler ihre Werke einem Museum ihrer Wahl und können das testamentarisch beispielsweise festhalten und Bedingungen auch daran knüpfen, wenn ein Museum ein Kunstwerk erbt. Und dann kommt die Museumskommission zusammen und entscheidet letztendlich, ob das Museum den Anforderungen entsprechen kann.
Pfändung. Die Beschlagnahmung von Kunstwerken gab es leider schon oft. Bestes Beispiel ist der Zweite Weltkrieg, als vielen jüdischen Familien Kunstwerke weggenommen wurden. Lass es uns also doch am besten Raubkunst nennen. Ja. Soweit möglich werden heute diese Objekte und diese Kunstwerke wieder ihren Eigentümerinnen und Eigentümern zurückgegeben. Diesen Akt nennt man Restitution. Und es gibt auch ein sehr bekanntes Beispiel aus Österreich bzw. in Wien, wenn zum Beispiel die goldene Adele 2006 zurückgegeben wird an ihre eigentlichen Eigentümerinnen und Eigentümer aus dem Belvedere.
Und die goldene Adele ist ein Porträt der Adele Bloch-Bauer und dieses Porträt stammt von Gustav Klimt und das wurde letztendlich den Eigentümerinnen und Eigentümern zurückgegeben. Es wurde sehr groß medial auch aufgezogen und auch begleitet. Es gibt eine Dokumentation dazu, die man sich anschauen kann. Und genau, das könnte man als einen der berühmtesten Restitutionsfälle der österreichischen Geschichte bezeichnen, oder?
So ist es. Würde ich auch sagen. Okay.
Dann gibt es noch die Auktion oder Versteigerung. Als Auktion wird eine Veranstaltung bezeichnet, bei der sehr viele Menschen versuchen, Kunstwerke für ihre Sammlungen zu gewinnen. Die Interessentinnen und Interessenten haben dabei ein Schild in der Hand, bei dem sie ihr Interesse kundtun können und ein Gebot abgeben können. Und der Preis des Werkes erhöht sich natürlich insofern, als mehrere Interessenten für ein Kunstwerk zur Verfügung stehen. Und man kann natürlich auch strategisch vorgehen, wie beim Pokern.
Witzigerweise ein sehr gutes Beispiel dafür ist wieder die goldene Adele. Warum so viel? Du hast das recherchiert.
Genau, ist wieder die goldene Adele, also das Porträt von Adele Bloch-Bauer. Und zwar wurde es nach der Restitution an die Eigentümerin in dem Fall versteigert. Und zwar in New York. Und ging dann letztendlich an Roland Lauder, der das wiederum der neuen Galerie in New York vermacht hat. Das heißt, sie ist jetzt öffentlich ausgestellt, man kann sie sich anschauen, jedoch wie gesagt in New York. Sie zählt heute durch diese Auktion zu den teuersten Kunstwerken der Welt. Und sie rangiert dabei auf Platz 8 der teuersten Gemälde der Welt.
Okay, give me numbers. Ich möchte wissen, wie hoch der Preis damals beim Verkauf war.
Im Jahr 2006 wurde es eben bei der Auktion versteigert, ja, für 135 Millionen Dollar.
Um Himmels Willen. Sobald ein Kunstwerk dann dem Museum gehört, wird es Teil der Sammlung. Das ist auch tatsächlich der Unterschied zu einer sogenannten Kunsthalle, wo es ausschließlich wechselnde Ausstellungen gibt.
Das ist nämlich auch der Unterschied zu einem Kunstmuseum, das besitzt nämlich ein Depot. Wusstest du, dass nur ein kleiner Teil der Sammlung des Museums für Besucherinnen wie uns in Vitrinen ausgestellt ist und 90%, also der wirklich größte Teil, in einem eigenen Raum im Museum ist, den man eben Depot nennt? Dort sind viele Sammlungsgegenstände mitunter in Boxen aufbewahrt und es wird in einem Inventar ganz genau vermerkt, wo sich etwas befindet, damit man ein Kunstwerk oder ein sogenanntes Objekt, falls man es eben ausstellen oder auch verleihen, herborgen will, auch wirklich findet.
Seit 1986 gibt es außerdem quasi ethische Richtlinien für Museen, die die Funktion eines Museums international standardisiert. Also die Museen sollten sich bestmöglichst daran halten. Dafür zuständig ist die ICOM, kurz für International Council of Museums. Und ich zitiere von der deutschen ICOM-Seite. Die sagt nämlich, eine dauerhafte Einrichtung ist das Museum, die keinen Gewinn erzielen will, öffentlich zugänglich ist und im Dienst der Gesellschaft und deren Entwicklung steht. Sie erwirbt, bewahrt, beforscht, präsentiert und vermittelt das materielle und immaterielle Erbe der Menschheit und deren Umwelt zum Zweck von Studium, der Bildung und, für mich ganz wichtig, du erinnerst dich, des Genusses. Zitat Ende. Also, es klingt sehr heroisch, so ein Museum.
Wir wollen es uns noch genauer anschauen.
Genau, also diese Stichworte, die ich gerade in dem Zitat genannt habe, beispielsweise eben sammeln, bewahren, erforschen, präsentieren, vermitteln etc. pp. Diese Stichworte, die werden uns jetzt noch länger beschäftigen, meine Liebe, denn die werden unsere nächsten Folgen füllen. Mit unserem Kunstgeschichten-ABC stellen wir dir jede Folge nämlich ein neues Schlagwort vor, das im Museum eine zentrale Rolle spielt. Folge unserem Podcast und erforsche mit uns gemeinsam Stück für Stück das wunderschöne Universum der Institution Museum. Fragen, Kritik und Liebeserklärungen sind jederzeit willkommen. Hinterlasse uns gerne einen Kommentar.
Und wir würden sehr, sehr gerne wissen, was du davon denkst, was die Institution Museum heute ausmacht, was das Museum für dich tun kann, was soll es für dich bieten, was soll es dir bieten und stimmen die Richtlinien, die wir da jetzt gerade genannt haben, mit der Realität überein? Was denkst du darüber und was müsste in deinem persönlichen und ganz privaten Museum gesammelt und ausgestellt sein? So, jetzt habe ich noch eine Frage an dich und zwar, warum darf man denn keine Rucksäcke ins Museum nehmen?
Aus Sicherheitsgründen. Stell dir vor, du kommst mit deinem riesen Rucksack da rein, drehst dich einmal nach links, einmal nach rechts und schon rammst du mit deinem bescheuert großen Rucksack alle Kunstwerke von der Wand oder von den Podesten. Es ist die Sicherheit. Und die Sicherheit geht vor.
Weil man hinten keine Augen hat.
Man hat tatsächlich hinten keine Augen. Es funktioniert nicht.
Ich danke dir für die jetzige Folge.
Ich danke dir, Sophie.
Freue mich schon aufs nächste Mal. Was haben wir das nächste Mal auf der Agenda?
Sammeln!
Lieblingsthemen, die Sammlung und das Sammeln.
Das freut mich super. Sehr. Ich freue mich wahnsinnig.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.